Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren, und willkommen zur RBB Praxis. Unsere Supermärkte quellen über. Unzählige Produkte füllen die Regale. Aber wie gesund sind sie wirklich? Es überrascht schon, wenn Menschen mit Arthrose, Allergien und sogar Krebs sagen, dass eine Umstellung ihrer Ernährung heilsame Wirkung hatte. Der folgende Praxisfilm stellt die neuen Forschungsergebnisse vor. Wissenschaftler und Ärzte aus unserer Region, aber auch aus anderen Teilen Deutschlands, Österreich und Kanada nehmen Stellung zu der zentralen Frage, kann man sich gesund essen?
Tag für Tag entfaltet die Erde eine besondere Kraft, ohne die Menschen und Tiere nicht existieren könnten. Eine Kraft, die Leben bringt. Nährstoffe aus der Erde, Wasser und Licht sorgen für ein immer wiederkehrendes Wunder. Die Natur beschenkt uns reich mit nahrhaften Früchten. Aber machen wir immer das Beste daraus? Aus gesundem Getreide wird Auszugsmehl, aus frischem Gemüse Pulversuppe, die modernen Früchte der Zivilisation.
Man schätzt, dass 1/3 bis 50% der sogenannten Zivilisationskrankheiten tatsächlich durch Ernährung bedingt sind.
Das fängt an mit Diabetes, sind aber auch koronare Herzerkrankungen, bestimmte Krebsformen. Dann gibt es auch Gicht und andere Dinge, Osteoporose, die alle mit der Ernährung zusammenhängen. Also von daher sind wir nicht gut ernährt.
Die Nahrung sei eure Medizin, sagte schon Hippokrates vor mehr als 2000 Jahren. Denn was uns wirklich nährt, macht uns auch gesund.
Ich habe also nie gedacht, dass ich in meiner Ernährungsumstellung so die Arthrose in den Griff kriege und dass ich wieder so gut leben kann.
Ich habe mir richtig gesund gegessen. Ich habe keine Sodbrennen mehr, keine Verdauungsprobleme mehr und das Essen tut mir gut.
Es hat mir mein Leben zurückgegeben und es hat mir die Möglichkeit gegeben, meinen Alltag zu meistern.
Jedes Jahr 1 Kilo mehr. Für viele Deutsche ist das normal. Der Berliner Wolfgang Hebenstreit kann ein Lied davon singen.
Früher hatte man nicht so viele Kilos mit hochzuschleppen. Ne? Da ging das schon etwas flotter und schneller. Ne? Ich habe die letzten Jahre, also ich möchte sagen, normal gegessen wie ein normaler Bürger. Ich habe auch ab und zu natürlich mal ein Eisbein auch nicht verachtet oder anderes richtige Hausmannskost.
Lange Jahre war er Angestellter einer Mineralölfirma. Heute ist er freiberuflicher Sicherheitsberater. Stundenlanges Sitzen und wenig Bewegung. Sollte er sich an Sportkursen beteiligen, die sein Betrieb anbietet? Eigentlich weiß Wolfgang Hebenstreit, er hätte früher etwas für die Gesundheit tun müssen.
Meine Frau hat mich da schon immer hingewiesen und auch ein entsprechendes Schild, einen Kühlschrank gemacht. Ich habe das immer nur ignoriert. Ich denke, die Vorsätze sind die eine Seite, aber man muss sie realisieren.
In jungen Jahren war er rank und schlank, wie seine Frau. Ein sportlicher Typ eben. Die Veränderung kam schleichend.
Und jetzt messen wir das mal. Ja, da ist schon einiges.
Es ist nicht der erste Arztbesuch für Wolfgang Hebenstreit, denn seit 6 Jahren hat er Diabetes, ist zuckerkrank. Täglich nimmt er Tabletten ein. Doch sein Blutzuckerwert ist noch immer zu hoch.
Bauchfett zu viel, da hängt Diabetes, Blutdruck, Fettstoffwechsel dran. Und im Endeffekt hängt da auch Herzinfarktrisiko und alles dran. Also für ihre nächsten Lebensjahre ist da diese Sache attackieren, ist extrem wichtig.
Ein runder Bauch begünstigt Diabetes. Eine Erkrankung, bei der die Bauchspeicheldrüse erschöpft ist. Sie schafft es nicht mehr, so viel Insulin auszuschütten, mit der die große Menge an Zucker aus den aufgenommenen Kohlenhydraten verarbeitet werden könnte. Es entsteht Diabetes mit all seinen Folgen. Die Blutgefäße werden geschädigt, das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall steigt.
Beim Diabetes zum Beispiel ist in der Prävention gezeigt, dass wenn man die Ernährung umstellt, Körpergewicht reduziert, dass man über 50% der Diabetesfälle verhindern kann. Vergleichbar ist jetzt beispielsweise beim Herzinfarkt und Schlaganfall eine Studie erschienen, wo man geguckt hat, ob eine mediterrane Ernährung beispielsweise einen Vorteil bietet. Und das ist eindeutig so, insbesondere bei Schlaganfällen. Und was vermeidbar war, lag in der Größenordnung von 30%. Also auch das ist eindrucksvoll.
In den Ländern der Mittelmeerregion isst man viel Obst und Gemüse. Bis zu 600 Gramm täglich. Freilebende Schafe liefern die Milch für den Käse und jeder Einwohner im Mittelmeerraum konsumiert 10-mal so viel Olivenöl wie wir Deutschen. Lässt das die Menschen hier gesund alt werden? Sardinien und die griechische Insel Ikaria gehören zu den Regionen mit der höchsten Lebenserwartung in der Welt. In Deutschland sieht das anders aus. An der Universität Gießen hat sich Professor Klaus Leitzmann über 40 Jahre mit den Ernährungsgewohnheiten der Deutschen befasst.
Die häufigsten Fehler, die in Deutschland gemacht werden in der Ernährung, sind eben die, dass wir Kohlenhydrate aufnehmen in der Form, wie sie uns nicht gut tun, in Form von Zucker und leicht resorbierbaren Stärken. Und dies in einer Menge bei einer körperlichen Inaktivität, die einfach zu Übergewicht und Krankheiten führt.
Die Zuckerrübe. Als vollständige Pflanze enthält sie Mineralien, Vitamine und Ballaststoffe. Doch für die menschliche Ernährung wurde sie erst interessant durch die industrielle Verarbeitung. Raffinierter Zucker, verführerisch süß und maßlos konsumiert. Vor 150 Jahren verbrauchten wir Deutschen noch 2 Kilo jährlich. Heute sind es 34. Auch Auszugsmehl ist ein Produkt der Industrialisierung. Jahrhundertelang aß man viel Brot aus vollem Korn mit allen wichtigen Nährstoffen. Traditionelle Mühlen bewahrten selbst beim früheren Weißbrot noch gesunde Stoffe. Moderne Industriemühlen jedoch entfernen sie fast völlig. Die Brötchen sind haltbarer, aber nicht mehr natürlich.
Das kennt die Natur eigentlich nicht in der Form. Und deshalb sind wir auch gegen diesen Mechanismus, dass wir dann krank werden, nicht gewappnet. Die Natur kennt eigentlich nur Kohlenhydrate in der Form, dass sie im Zusammenhang mit Ballaststoffen auftreten oder in Strukturen, die der Körper nur langsam abbauen kann.
Und es gibt noch ein Problem. Zu viel Fleisch und zu viel Wurst. Mehr als 300 bis 600 Gramm in der Woche sollten es nicht werden. Vor allem Männer liegen bis zum Dreifachen darüber. Wolfgang Hebenstreit hat die letzten Wochen genau protokolliert, was er gegessen hat. Hält sein Speiseplan auch dem kritischen Blick einer Ernährungsmedizinerin stand?
Es ist einfach auch zu viel Fett. Nachteil des Ganzen ist, Sie sehen hier die Ballaststoffe zu niedrig, die Folsäure ist in der Zufuhr zu niedrig, Kalzium könnte man verbessern und Jod in der Zufuhr eher gering. Das heißt, genau gucken, wann brauche ich Fleisch, bei Wurst ganz vorsichtig sein, keine Bratwurst am Stand, öfter mal Vollkorn, damit der Ballaststoffgehalt ansteigt und mehr Obst und Gemüse.
Die Ernährung umstellen. Wie viel Gesundheit kann das bringen? Im brandenburgischen Neuhardenberg lebt Ines Schnabel zusammen mit ihrem Partner. Bis vor 1,5 Jahren aß sie Durchschnittskost. Wurst, Fleisch, Käse. 130 Kilogramm wog sie damals.
Treppensteigen war ein Problem. Gerade ich bin Finanzierungsberaterin gewesen, wenn ich zu einem Kunden in den 4. oder gar 5. Stock ohne Aufzug hoch musste mit meinen schweren Taschen. Da dachte ich, ich kollabiere auf der Treppe.
Erhöhte Cholesterinwerte, geschwollene Beine, Reizdarm. Eine Fülle von Beschwerden.
Heuschnupfen ganz stark, aber die ganzen Kreuzallergien. Ich konnte keinen Apfel, keine Pflaume, keine Kirsche. Nichts mit Kernen und Steinen essen. Nüsse gar nicht mehr im rohen Zustand.
Ines Schnabel änderte ihr Verhalten radikal. Rein pflanzliche Kost steht heute auf ihrem Speiseplan. Und sie kennt jedes Kraut auf der Wiese, liebt frische Veilchen oder Gänseblümchen. Ihre Freundin Angelika hat den Wandel miterlebt.
Wenn ich sie heute auf mich zukommen sehe, sage ich immer, ey, du siehst toll aus. Wenn ich auch nur an ihre Haare denke, wie sie manchmal nur mit so ein paar Fusseln noch ankam, was sie heute für eine Haarpracht hat, wie ihre Haut aussieht. Und die Tatsache, dass sie praktisch, ich weiß nicht, 60 Kilo mittlerweile verloren hat, ohne dass sie irgendwelche Operationen von Hautfalten etc. hinter sich bringen musste, das zeigt doch, dass das der Weg ist.
Nur noch rohe oder schwach erhitzte Lebensmittel kommen auf den Tisch. und viele Früchte mit besonders hohem Nährstoffgehalt. Avocado, Kokosnuss, Kakaobohne, exotische Gocci-Beeren und Yak-Früchte. Und die frühere Bankkauffrau machte ihre neu erwachten Interessen zum Beruf. Sie schulte um zur Ernährungsberaterin.
Ich fühle mich gesund und ich bin mittlerweile auch gesund. Mein Magen-Reizdarm ist komplett geheilt, die Allergien auch. Ich habe nicht eine Allergie mehr. Ich habe keinen Durchfall mehr, ich habe keine Hämorrhoiden mehr, ich habe keine dicken Beine mehr. Meine Gelenke funktionieren wieder, ich kann die Treppen hoch und runter flitzen.
Ihr Lebenspartner, Landarzt in Neu-Hardenberg, wollte da nicht nachstehen. Auch er stieg auf Rohkost um und reduzierte sein Gewicht.
Was ich bemerkt habe, dass mich doch in letzter Zeit sehr viele Patienten angesprochen haben. Was haben sie gemacht? Sie haben Gewicht abgenommen. Wieso? Was? Und ich kann ihnen dann wirklich sagen, ich habe das und das gemacht. Bitte schön, das können Sie auch machen.
Eine Ernährung basierend allein auf Rohkost? Nicht jeder verträgt das. Für Ines Schnabel brachte sie nach unzähligen gescheiterten Diäten die ersehnte Hilfe.
Was bei der Rohkost ja passiert, ist, sie nehmen sehr, sehr viel hohe Anteile an Ballaststoffen auf, sehr, sehr hohe Anteile an Vitaminen, sekundären Pflanzenstoffen. Und natürlich, das geht bei Rohkost nicht anders, im Prinzip vegetarisch. Das hat natürlich damit von der Zusammensetzung quasi den extremsten Grad an gesunden Bestandteilen.
Die Früchte der Natur. Wissenschaftler entdecken sie wieder neu. Auch der Löwenzahn galt viele Jahre als Unkraut. Heute spricht man von Wildkräutern und setzt sie auf den Speiseplan. Was macht Pflanzen so gesund für den Körper? Lange hatte man nur die Vitamine und Mineralstoffe im Blick. Aber hinzu kommen tausende sekundärer Pflanzenstoffe, die geheimnisvolle Wirkmechanismen entfalten und uns damit vor Krankheit schützen.
Diese Vielfalt an Substanzen, die die Pflanzen für sich herstellt, um sich gegen die Sonne zu schützen, gegen Bakterien, Infektionen, Schäden und so weiter. Und da wir als Organismen schon hunderte von Millionen Jahren, praktisch wenn sie weit genug zurückgehen, immer von Pflanzen ernährt haben, hat unser Körper gelernt, diese Substanzen auch für die gleichen Zwecke in unserem Körper anzuwenden.
Doch die pflanzliche Kost hat es in Deutschland noch immer schwer. Wolfgang Hebenstreit übt sich im Verzicht.
Vernappkes Currywurst, da habe ich schon einige Meter im Leben gegessen. Es fällt schon schwer dran vorbeizugehen und den Duft in der Nase zu haben. Aber man will ja doch hier für die Gesundheit und fürs längere Leben was tun. Und dazu gehört es eben auch von einigen schönen Sachen, zumindest ein kleines bisschen Abschied zu nehmen.
Tiere, die im Freien leben, die im Sommer frisches Gras und im Winter Heu fressen. Eine Idylle aus vergangenen Jahrhunderten. Unsere Fleischerzeugnisse stammen zum Großteil aus der Massentierhaltung. Von Tieren, die vorwiegend mit Soja und Mais gefüttert wurden.
Das Problem ist, wenn zum Beispiel Rinder überwiegend mit Mais gefüttert werden oder vielleicht auch mit Soja, was sehr typische Futtermittel heute sind, dass dann der Anteil der Omega-6-Fettsäuren höher ist, als wenn die Tiere zum Beispiel den sogenannten Weidegang haben, die also noch Gras oder auch Heu fressen.
Unser Körper muss täglich Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren mit der Nahrung aufnehmen. Bei Fleisch aus Massentierhaltung verschiebt sich das eigentlich gesunde Mengenverhältnis von 1 zu 2 auf bis zu 1 zu 15. Ein Mangel an Omega-3-Fettsäuren begünstigt Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ein ausgeglichenes Verhältnis aber schützt das Herz. Kühe, die nur Gras und Heu zu fressen bekommen, sind heute die Ausnahme. Deshalb ist der Gehalt an Omega-3-Fettsäuren in unserer Milch oft nicht mehr natürlich. Auch in Hühnerfleisch und Eiern sind nur dann ausreichend Omega-3-Fettsäuren enthalten, wenn die Hühner nicht mit Soja und Mais gefüttert werden. Wolfgang Hebenstreit will einem Mangel an Omega-3-Fettsäuren vorbeugen. Er lässt sich beraten. Nicht nur Seefisch, auch Raps- oder Walnussöl etwa sind ergiebige Quellen.
Unser Spitzenkandidat, das Leinöl mit einer Konzentration von ungefähr 50 bis etwa 70%.
Oh, das ist sehr hoch. Ist auch heimisch. Kommt das aus dem Spreewald?
Das kommt aus Erfurt, Erfurter Ölmühle.
Oh ja, das schmeckt auch sehr gut.
Pflanzliche Fette statt tierische, für die Gesundheit ein Vorteil. Dasselbe gilt für Eiweiße. Aus pflanzlichen Quellen, zum Beispiel aus Nüssen, bergen sie weniger Risiken. Denn bei der Verdauung tierischer Eiweiße bilden sich Säuren. Essen wir zu viel Wurst, Fleisch oder Milchprodukte, kann es zu einer Übersäuerung des Körpers kommen. Die Säuren lagern sich in Bindegewebe, Muskeln und in den Gelenken ab. Das begünstigt Arthrose.
Diese Übersäuerung führt dazu, dass es besonders Muskeln zum Teil, aber die Gelenke betrifft, die dann wohl verschleißen, ich spreche von diesem Verschleiß, und dass es dann schnell dazu kommt, dass man rät, diese Gelenke auszutauschen.
Ein künstliches Kniegelenk, das sollte auch Marianne Zirkel aus Berlin bekommen. Anderthalb Jahre ist es her, da kam sie nur noch mit Mühe die Treppen hinunter.
Man hat so eine Schmerzen, dass man wirklich nicht mehr laufen kann. Also das ist so, das kann sich gar keiner vorstellen, was das für Schmerzen sind.
Wir mussten ja dann praktisch auch unser Tanzen aufgeben, was wir ja 13 Jahre einigermaßen intensiv getan haben, was uns auch sehr großen Spaß gemacht hat.
Ich wusste, dass ich ein neues Knie brauche, dass man nichts mehr machen kann. Der Arzt sagt, er kann nichts mehr machen. Und da habe ich eben gedacht, irgendwas muss hier noch einfallen. Ich wollte noch kein neues Knie.
Dann erfährt Marianne Zirkel von einer Studie der Charité. An der Abteilung für Naturheilkunde untersucht Professor Michalsen die Wirkung der aus Indien stammenden Ayurveda-Ernährung bei Arthrose.
Hier sieht man so Ausziehungen, das sind diese Zeichen der Arthrose, der Knorpelschädigung.
Die Ernährung ist bei Arthrose natürlich vor allem dann wichtig, wenn Menschen eine Ernährungsform gepflegt haben, woraus der Körper sehr viel Entzündungsstoffe herstellen konnte, also sehr fleischreich, wenig Gemüse. Und da ist natürlich die ayurvedische Ernährung durch ihre Pflanzenbetonung, sehr viel Gewürze, Kräuter, eine für das Gelenk eine sehr gute Medizin.
Entzündungshemmender Koriander, blutreinigender Kreuzkümmel und Wurzelgemüse. Das soll der Übersäuerung im Körper entgegenwirken. Marianne Zirkel kocht nach einfachen ayurvedischen Rezepten.
Vom Fleisch bin ich vollkommen weggekommen. Ich esse auch noch, aber verhalten. Und ich finde, Eiweiß bekommt mir gut und ist für meine Gelenke gut.
Es schmeckt, weil ich auch sehr verwöhnt bin im Laufe der Jahre durch ihre, wie gesagt, Kocherei. Und es ist eine tolle Sache, ja.
Pflanzliche Öle sollen auch äußerlich helfen. Bei den Massagen im Berliner Emanuel-Krankenhaus arbeitet man nach alten Kräuterrezepten aus der Ayurveda-Medizin. Marianne Zirkel lernt hier auch, wie sie sich zu Hause selbst behandeln kann. Täglich massiert sie ihr Knie. Und ebenso konsequent die Ernährungsumstellung. Es dauert gerade einmal 6 Wochen, da merkt sie, dass sie wieder besser laufen kann.
Mein Leben ist wieder lebenswert, nicht? Wenn ich jetzt ein neues Knie hätte, weiß ich, ob ich wieder laufen kann und ob das alles so in Ordnung ist. Und mein Leben ist wieder lebenswert. Ich habe viel mehr Lebensqualität wieder. Ich kann wieder alles machen, ich bin viel fröhlicher.
Früher, als die Zirkels noch jünger waren, hatten sie die Angewohnheit, aus purem Übermut einfach mal loszutanzen, egal wo sie gerade waren. Diese Eigenart haben sie nun wieder entdeckt.
Oh, du hast ja Musik.
Gut vorbereitet ist die halbe Miete. Darf ich bitten?
Eine Erfolgsgeschichte, die überrascht. Was macht die indische Ernährungslehre so wirksam? Indien ist das Land der Vegetarier. Seit über 3000 Jahren wird hier die ayurvedische Ernährungslehre praktiziert. Eine gesunde Küche mit vielen Gewürzen verhindert Krankheit, so die Philosophie. Pfeffer soll das Immunsystem stärken. Chili überflüssiges Fettgewebe abbauen. Und Kardamom gegen Entzündungen und Müdigkeit helfen. Bierstein liegt in Hessen, aber auch hier lebt ein Stück Indien im Kurzentrum für Ayurveda. Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Übergewicht und Erschöpfungszuständen kommen hierher, um anders essen zu lernen und zu meditieren. Schon zum zweiten Mal ist Daniel Schubert hier. Der Designer war mit seiner Kraft am Ende, litt an totaler Erschöpfung.
Ich bin hier wirklich mit, ja, kann ich nur sagen, letzter Kraft aus dem Taxi gestiegen. Den Koffer hat man mir rausholen müssen, weil ich ihn nicht mehr rausgekriegt habe. Und habe mich dann hier oben ins Zimmer gelegt. Und das Beeindruckende, was man mal sagen muss, dass ich nach 14 Tagen hier aufrechten Hauptes wieder rausgelaufen bin.
Eine Blockade der Lebensenergie diagnostizierte Professor Gupta, der nur für die Kuren in Bierstein seine Praxistätigkeit in Indien unterbricht. Daniel Schubert konnte zahlreiche Lebensmittel nicht mehr vertragen.
Er hatte eine Glutenintoleranz, außerdem eine Laktose- und Fructoseintoleranz. Deshalb war er so frustriert, denn er konnte nicht mehr richtig essen. Und das war auch der Grund für seinen Mangel an Energie.
Jedem Lebensmittel wird eine eigene Heilkraft zugeschrieben. Ist der Körper geschwächt, wie bei Daniel Schubert, dann helfen Wurzelgemüse wie Möhren, rote Beete oder Fenchel, so die ayurvedische Ernährungslehre.
Und natürlich auch der Sellerie. Die scharfen Gewürze, wie jetzt den Ingwer oder die Chili, die regen den Stoffwechsel an. Die geben uns richtig Power.
Ich weiß, als ich damals angekommen bin, war schon so diese Situation, okay, jetzt zwei Wochen lang wirklich nur vegetarisch, gucken wir mal. Und das Essen war fantastisch. Also ich habe noch nie so gut reines Gemüse gegessen, weil das halt alles gewürzt ist, weil das wirklich Geschmack hat. Und die ayurvedische Küche halt wirklich, das kann man nicht anders sagen, brillant mit Gewürzen umgeht.
Morgens isst er Gerstenbrei. Dazu Birnen mit Kurkuma und Trockenobst. Geklärte Butter soll reinigend wirken. Zur Stärkung des Kreislaufs gibt es Ingwerwasser. Massagen und Darmkuren ergänzen die Behandlung. Überraschend für Daniel Schubert, er kann wieder essen, was vorher absolut tabu war.
Bei ihm war es der Fall, dass er Fructoseallergie mitgebracht hat. Und wir haben aber versucht, weil wir gar nicht wussten, wie reagiert der Körper auf Fructose, was passiert dann bei ihm. Wir haben versucht, ihm ein Stückchen Apfel zu geben, was er mit Heißhunger gegessen hat, weil er seit Monaten keine Frucht mehr gegessen hatte. Und er hat sie vertragen und war dann selig.
Wenn man es platt ausdrückt, kann ich in dem Moment sagen, es hat mir mein Leben zurückgegeben und es hat mir die Möglichkeit gegeben, meinen Alltag zu meistern. Wie gesagt, ich bin noch nicht so, wie ich es gerne hätte, aber ich merke, dass es mir extrem gut tut. Und ich glaube, die Alternative wäre, wenn ich Pech gehabt hätte, gewesen, als Berufsunfähiger irgendwann meine Zeit auf dem Sofa zu verbringen.
Der Koch in Bierstein bereitete früher Eisbein und Schnitzel zu. Als das Ayurveda-Zentrum eröffnete, bewarb er sich und lernte um. Damals ahnte er noch nicht, wie wichtig die indische Kochkunst auch für seine eigene Gesundheit werden sollte.
Ich hatte so ein Erlebnis mit dem Arzt, so mit meinen Blutwerten. Und der hat mir gesagt, von heute, Ihre Blutwerte, da müssen wir mal ein bisschen mal ins Auge halten. Und da habe ich gesagt, gut. Und das war zu dem Zeitpunkt, wie ich dann gerade mit dem Ayurveda hier angefangen habe. Und bin dann noch mal ein knappes Jahr später wieder hin. Und wieder die gleiche Prozedur und Blutabnahme und er die Werte. Und er sagte, von heute, die sind super. Was haben Sie denn gemacht? Und dann habe ich gesagt, ich ernähre mich ayurvedisch. Und dann habe ich gesagt, ich weiß zwar nicht, was das ist, aber machen Sie weiter.
Indien und seine spezielle, von der Ayurveda-Lehre geprägte Küche wird von der westlichen Wissenschaft erst neu entdeckt. Die Statistik weist aus, dass Darmkrebs in Indien wenig verbreitet ist. In Deutschland erkranken jedes Jahr 35 von 100.000 Menschen daran. Ähnlich viele in Kanada und Australien. In Thailand sind es 14 und in Indien nur 4 von 100.000. Kann man durch Ernährung tatsächlich die Entstehung von Krebs beeinflussen? Wissenschaftler im kanadischen Montreal waren unter den ersten, die sich mit dieser Frage beschäftigten. Ernährungsbedingte Zivilisationskrankheiten wie Diabetes, Herzinfarkt und Krebs stehen in Kanada wie in Deutschland an vorderster Stelle. An der Universität in Montreal forscht Professor Béliveau seit Jahrzehnten zu Krebs und seiner Entstehung.
Wissenschaftler schätzen, dass täglich 1 Million mutierte Zellen im Körper entstehen. Vorstufen von Krebs. Eine einzige dieser mutierten Zellen reicht aus, um Krebs zu entwickeln. Was mich als Krebsforscher überrascht, ist nicht die Tatsache, dass 40% der Deutschen und der Kanadier an Krebs erkranken, sondern dass es nicht 100% sind. Wie kann es sein, dass jeder von uns täglich 1 Million mutierte Zellen produziert und wir trotzdem nicht alle mit 30 Jahren Krebs haben? Der Grund ist, einige von uns tun das Richtige.
Professor Béliveau hatte einen Verdacht. Es könnte die Auswahl der Lebensmittel sein, die beeinflusst, ob wir Krebs bekommen oder nicht. Er holte Gemüse und Obst ins Labor und startete eine Versuchsreihe, die in der ganzen Welt Beachtung fand. Zunächst wurden Lebensmittelextrakte hergestellt. Dann nahm man Zellen von Hirntumoren aus Tiefkühlbehältern. Tumorzellen sind unsterblich. Sobald sie aufgetaut sind, beginnen sie sich erneut zu teilen. Würde eine Lösung aus Pflanzenzellen, gewonnen aus Obst oder Gemüse, das Krebswachstum stoppen können?
Wir ließen die Krebszellen 24 Stunden wuchern. Dann gaben wir einfache Obst- oder Gemüseextrakte dazu. Und wie man hier sehen kann, mit einem tausendfach verdünnten Extrakt aus Knoblauch, Lauch oder Rosenkohl kann man 100% der Krebszellen vernichten.
Im Zellversuch besiegten zum Beispiel Karotten schon ein Viertel der Krebszellen, Tomaten etwa die Hälfte und noch erfolgreicher waren die Extrakte von Erdbeeren, Blumenkohl oder Knoblauch. Aber bleiben die Wirkstoffe auch aktiv, wenn sie den Verdauungstrakt passieren? Um dies zu klären, machten die Wissenschaftler Versuche mit Mäusen, die Tumore hatten. Zusätzlich zum normalen Futter gaben sie ihnen einen Cocktail aus den im Zellversuch wirksamsten Gemüse- und Obstextrakten.
What we saw in some case is a Was wir in einigen Experimenten sahen, war entweder ein Stopp des Tumorwachstums oder ein Schrumpfen. In manchen Fällen reduzierten sich die Geschwülste um 80-90%. Nicht durch Injektionen, sondern durch normales Füttern kam es zu dieser deutlich verlangsamten Tumorentwicklung.
Besonders wirksam? Kohlgemüse aller Art. Und rote Beete. Eine ähnliche Wirkung, das ergaben die Forschungen Professor Béliveaus, zeigten auch Himbeeren, Blaubeeren oder Erdbeeren.
Es sind nicht mehr 5, sondern 7 bis 10 Portionen Gemüse und Obst am Tag, die wir empfehlen. 7 bis 10. Versuchen Sie es. Zählen Sie genau jeden Tag, was Sie essen. Eine Portion ist ein Apfel oder eine halbe Tasse Kohlgemüse. 7 bis 10, das ist eine Menge.
In deutschen Großmärkten werden täglich riesige Mengen Gemüse und Obst angeliefert. Am Angebot mangelt es nicht. Doch statt der empfohlenen 400 Gramm Gemüse essen wir nur 120 Gramm am Tag. Das Bewusstsein für eine gesunde Ernährung gilt es schon bei Kindern zu wecken. Ein Grund für den Berliner Großmarkt, Obst an Schulen zu verschenken. Krebsforschungszentrum Heidelberg. Wie Professor Béliveau an der Universität von Montreal in Kanada untersuchen Wissenschaftler hier die Eignung pflanzlicher Wirkstoffe im Kampf gegen bösartige Tumore. Auf Hühnereiern gezüchtete, einfache Krebszellen konnten mit einem Wirkstoff aus Brokkolisprossen im Wachstum gestoppt werden. Aber die Erwartungen der Wissenschaftler gehen noch weiter.
Also die große Kernfrage bei unseren Studien ist, wie können wir die Krebsstammzellen umbringen? Die Krebsstammzellen sind nämlich resistent gegen die herkömmliche Chemotherapie. Das heißt, bei den meisten Chemotherapien sterben die normalen Tumorzellen ab. Man sieht dann auch, dass die Geschwulst zurückgeht. Aber die Krebsstammzelle überlebt. Und das ist dann der Grund, warum nach einiger Zeit bei vielen Tumorarten der Krebs wieder zurückkommt und anfängt zu streuen.
Die Hoffnung der Forscher? Brokkoli könnte das schaffen, was der Chemotherapie nicht gelingt, Krebsstammzellen zu vernichten. In Kapseln werden die Sprossen der Pflanze nun Patienten mit Bauchspeicheldrüsenkrebs, dem Pankreaskarzinom, gegeben, ergänzend zur Chemotherapie. Kann der Pflanzenextrakt den schwer therapierbaren Tumor bekämpfen?
Wir wissen, dass diese Brokkolisprossen, speziell der Wirkstoff darin, Sulforaphan, gegen Tumorwachstum gerichtet ist und phänomenalerweise gegen einen Tumor, der fast nicht sensibel gegen die Standard-Chemotherapien ist, nämlich das Pankreaskarzinom, der Pankreaskrebs. Und Sulforaphan schafft es tatsächlich, insbesondere Zellen, die sonst nicht der Chemotherapie zugänglich sind, zu eliminieren.
Was man gefunden hat, Mikrowelle ist
Obst und Gemüse nicht nur in der Forschung. Die Heidelberger Wissenschaftler wollen ihren Patienten bewusst machen, die Aufnahme bioaktiver Stoffe über die Nahrung ist eine wichtige Ergänzung jeder Krebstherapie. Die Natur hält tausende gesunder Pflanzenstoffe bereit. Ihr Potenzial ist noch längst nicht vollständig erkannt und ausgeschöpft. In Vielzahl und Vielfalt genossen, kann es dennoch zu erstaunlichen Wirkungen kommen. Walburga Neureuther im Allgäu hat die Umstellung ihrer Ernährung das Leben gerettet. Vor 3 Jahren bekam sie die Diagnose Magenkrebs mit zahllosen Metastasen. Die gelernte Krankenschwester wusste, bei 18 Monaten lag die durchschnittliche Lebenserwartung. Entgegen der Prognose erholte sie sich. 3 Jahre später besucht sie den Arzt, der damals die Diagnose stellte.
Grüß Gott.
Grüß Gott, Herr Dr. Harling.
Kommen Sie rein.
Ich wollte Sie mal besuchen.
Das bitte? War ganz bitte?
Sie schauen hervorragend. Also wenn ich überlege, wie vor 3 Jahren, wie das mit der Krankheit begonnen hat, finde ich toll.
Mir geht's auch gut.
Ja. Ich darf Sie mal kurz bitten, dass Sie sich setzen. Interessiert Sie sich mal für das Bild, was wir damals noch mal angeschaut haben?
Der Befund war dramatisch. Nur in einer Spezialklinik hätte man noch operieren können, mit der vagen Aussicht einer Lebensverlängerung um einige Monate.
Und hier sieht man, dass da was nicht in Ordnung war, eine Verdickung des Dünndarmes. Und ich kann es gar nicht glauben, dass Sie so gut essen und trinken können. Und ich hätte das eigentlich nicht erwartet, gebe ich ehrlich zu.
Offenbar hörte der Tumor auf zu wachsen.
Wie lange er so bleibt und nicht weiter wächst, weiß ich nicht. Aber man sieht es ja, dass es möglich ist. Also sie ist der lebende Beweis dafür, dass sie mit ihrer Krankheit relativ gut umgehen konnte und das möglicherweise durch die Ernährung auch geschafft hat. Wissen tun wir das nicht.
Ein großer Sack Möhren steht in Walburga Neureuthers Küche. Täglich bereitet sie sich 10 verschiedene frische Säfte zu. Nach der Diagnose hat sie sich eingehend mit den Grundlagen einer gesunden Ernährung befasst. Sie stieg um. Mit der bodenständigen bayerischen Küche war es vorbei. Sie lebt nun vegetarisch.
Ich merke halt, wie viel Energie ich habe, also die Ernährung. Also, dass ich halt ganz viel Energie habe am Tag und ich bin ganz aktiv. Und und ich merke es natürlich auch an meinem Aussehen her. Also ich würde sagen, ich schaue jetzt besser aus als wie vor 3 Jahren, wenn ich da Fotos anschaue. Also abgearbeitet, eine fahle Gesichtshaut einfach. Ja, von der Energie her habe ich viel mehr. Und weil ich jetzt einfach ganz bewusst darauf achte, was ich zu mir nehme.
Haferbrei mit Obst zum Frühstück. Mittags Salat mit viel Leinöl oder Gemüsesuppe. Vor der Ernährungsumstellung litt sie an Bauchschmerzen, Sodbrennen und Schlaflosigkeit. Der Wandel kam mit der gesunden Kost.
Natürlich war sie erschrocken, entsetzt, wie die Diagnose kam und die Symptome sich verstärkt haben. Aber sobald sie das Gefühl hatte, sie geht ihren Weg und die Ernährung ihren Teil beigetragen hat, ist sie fast vom Temperament her und vom Unternehmungsgeist explodiert.
Es war eine Entscheidung gegen den Tod und für das Leben. Walburga Neureuther heiratete wenige Monate nach der Diagnose. Mit ihrem Mann unternimmt sie viele Wanderungen und geht auf Reisen.
Jeder muss halt seinen Weg finden und nach seinem Bauchgefühl gehen. Ich schaue einfach mit meiner Ernährung, dass ich mein Immunsystem hochhalte. Und ich habe einen Arzt letztes Jahr, der mich begleitet hat, der hat gesagt, er kann Krebs nicht heilen, aber er kann ihn in Schach halten. Und ich muss sagen, ich habe bis also heute kann ich sagen, ich habe das alles im Griff.
Auch das Glück der späten Ehe gab Walburga Neureuther viel Kraft und die Motivation, nicht aufzugeben. Ohne die Ernährungsumstellung jedoch, das glaubt sie fest, wäre sie heute nicht mehr am Leben. Remshalden in Schwaben. In einem Seminarhaus, dem 3E-Zentrum, das für Ernährung, Entgiftung und Energiearbeit steht, informierte sich Walburga Neureuther. Einer der Gründer ist der Kommunikationstrainer Klaus Pertl. Mit Krebs begann er sich zu beschäftigen, als ein enger Freund erkrankte.
Wir waren auf der Suche nach interessanten Krebstherapien, als uns jemand in Amerika erzählte, dass es hier im Schwarzwald eine ganz besondere Dame gibt, die eine außergewöhnliche Ernährung kreiert hat.
Die Chemikerin Johanna Budwig. Sie entwickelte eine Diät, deren Anwendung sie wissenschaftlich dokumentierte. Pertl lernte sie kennen.
Es waren Interviews, die wir geführt haben, Sachen notiert haben, Fragen gestellt haben. Und so entstand eigentlich das Bewusstsein, dass wir hier auf einer wunderbaren, wunderbaren Methodik sitzen, die 40 Jahre sich bewährt hat.
Der sogenannte Budwig-Quark mit Leinöl. Er soll gegen freie Radikale wirken, Moleküle, die den Krebs fördern. Außerdem empfiehlt die inzwischen verstorbene Budwig Verzicht auf Kohlehydrate, die die Tumorzellen nähren. Stattdessen Gemüse und Salate, ergänzt von Nüssen und Hülsenfrüchten. Peter Gönnheimer kam ins Seminarzentrum, nachdem sein Urologe ihm empfohlen hatte, seinen Blasenkrebs operieren zu lassen.
Ich las in irgendeinem Buch, dass es also ein recht langsam wachsender Tumor ist. Und da sagte ich mir natürlich, das kann man doch jetzt sich überlegen. Der wächst langsam und man hat ja immer noch die Chance, wenn das nicht wird, kann man ja immer den Rückzieher machen.
Vieles war neu hier für den Entwicklungsingenieur. Vor allem der Gedanke, dass Krebs vielleicht doch nicht nur Schicksal ist und er selbst auf die Erkrankung Einfluss nehmen kann.
Das hat mich schon überrascht, dass man mit solchen Möglichkeiten, die einem geboten werden, mit der Ernährung, dass man da auch mit der Hilfe gesund werden kann.
Dr. Ehleiter ist Arzt im Seminarzentrum. Er hatte den Befund von Peter Gönnheimer geprüft, bevor er ihm riet, es mit einer Ernährungsumstellung zu versuchen. Der Tumor in der Blase war groß, wucherte aber nicht aggressiv. Und innerhalb eines Jahres schrumpfte er zusammen.
Und hier sehen Sie, da ist der Tumor weg. Es ist nur noch ein bisschen so narbiges, kleinknotiges Gewebe übrig. Sie sehen ja auch, es ist nichts mehr zu sehen. Der Tumor ist tatsächlich vollständig abgeheilt.
Heilung durch Umstellung auf eine gesunde Kost. Aber kann die Natur die Medizin ersetzen? Jeder Tumor reagiert anders. Wie vielversprechend ist also eine gesunde Ernährung in der Krebstherapie?
Also ganz klar hat gesunde Nahrung eine ganz tiefe Wirkung auf den Körper. Das steht außer Frage. Vegetarische Ernährung im Besonderen. Wie tief das geht, ist natürlich gerade bei der Frage der Krebserkrankung schwierig, so absolut zu beantworten. Aber wir kennen natürlich schon sehr, sehr beeindruckende Studien. Auch Arbeitsgruppe von Ornish aus den USA konnte zeigen, bei inoperablen Prostatakarzinom, Menschen, die dann auf eine vegane Ernährung mit Anteilen von Yoga und Entspannung umschwenkten, konnte er nachweisen in den Biopsien der Prostata, dass die Krebszellen genetisch schwächer wurden und die Schutzgene, die vor Krebs, dass die stärker exprimiert wurden. Also wo man ganz klar sagen muss, das sind ganz beeindruckende, nachvollziehbare Wirkungen.
Sollten wir uns alle neu orientieren? Statt der traditionellen Würstchen mit Kartoffelsalat, Nüsse, Obst und Gemüse beim Picknick? Hält das fit und macht uns das leistungsfähig? Katharina Wirnitzer in Innsbruck ist Sportwissenschaftlerin und selbst eine leidenschaftliche Sportlerin. Sie unterrichtet an der Pädagogischen Hochschule Tirol und erforscht die Frage, welche Ernährung ist für Sportler die beste? Nicht Fleisch macht besonders fit, sondern reine Pflanzenkost, vegane Ernährung, so ihr Ergebnis.
Der Haupttenor von den Menschen oder Sportlern, die ich betreue auch Leute, die sich ernährungsspezifisch beraten lassen wollen, ist grundsätzlich der von der Umstellung von Vegetarismus auf Veganismus. Die Leute fühlen sich fitter, energiegeladener, schon morgens beim Frühstück. Die Kaffeemengen reduzieren sich. Sie haben das Gefühl, sie sind auch klarer im Kopf, leistungsfähiger geistig und kommen besser durch den Tag.
Die Wissenschaftlerin macht Untersuchungen mit Radsportlern. Weit verbreitet ist immer noch die Annahme, Sportler bräuchten vor allem Proteine, also Fleisch- und Milchprodukte, um an ihre äußersten Grenzen zu gelangen. Es sind aber vor allem die Kohlenhydrate, die ihnen die Kraft geben. Vollkornprodukte, Gemüse und Obst. Dr. Wirnitzer kam zu einem überraschenden Resultat.
Das Ergebnis war, dass ein veganer Leistungssportler auf einem ähnlich guten Leistungsniveau wie ein vergleichbarer Mischköstler nicht nur dieselbe Leistungsfähigkeit vorweisen kann und auch im Wettkampf dieselben Ergebnisse liefern kann, sondern sogar bis in die Top 15 vorstoßen kann.
Wie also soll man essen? In einem sind sich Ernährungswissenschaftler heute einig. Ohne die Vielfalt pflanzlicher Kost können wir nicht gesund alt werden. Es geht um Lust und Kreativität in der Küche, vom Frühstück bis zum Abendessen. Mit viel Frischem, viel mehr rohem Gemüse und Früchten, als wir es gewohnt sind. Die Investition in die eigene Gesundheit ist schmackhaft. Und sie kann uns schützen vor dem, was uns Angst macht, Zivilisationskrankheiten.
Spätestens in 20 Jahren werden unsere Gesundheitssysteme das gar nicht mehr bezahlen können. Und wir haben nur zwei Möglichkeiten, da einzugreifen. Über die Bewegung und über die Ernährung. Und die Bewegung ist eigentlich noch schwieriger. Weil die Bewegung muss man extra machen. Das macht jeder, der motiviert ist und der. Aber essen müssen wir alle.
Und das jeden Tag. Es muss nicht immer Bratwurst sein. Eine neue Leidenschaft hat Wolfgang Hebenstreit für sich entdeckt. Grüne Smoothies. Und mehrmals in der Woche isst er rein vegetarisch. 12 Kilo hat er schon verloren und 12 Zentimeter Bauchumfang. Nun ist er wieder mit flotten Schritten unterwegs. Doch eine Frage ist noch offen. Sind in den zurückliegenden 6 Monaten auch seine Blutwerte besser geworden?
Sie wurden belohnt. Genau, sie wurden belohnt. Wenn wir schauen, am Anfang waren ihre Blutfette, die Triglyceride, so am Limit. Und wenn wir jetzt schauen, ihre Triglyceride liegen richtig gut drin. Wenn wir dann nochmal gucken, das absolut Entscheidende aus meiner Sicht ist, sie kam mit einem HbA1c, der viel zu hoch war, und sie liegen jetzt im Normbereich.
Den Zettel am Kühlschrank, der Wolfgang Hebenstreit daran erinnern sollte, nicht zu viel zu essen, den hat seine Frau nun abgenommen.
Es erhöht die Lebensfreude, man ist agiler, man fühlt sich besser, aber man muss es eben selbst machen. Das macht einen keiner. Und das ist für mich eigentlich die wichtigste Erkenntnis.
Kann man sich also tatsächlich gesund essen. Denken Sie daran, wenn Sie morgen einkaufen gehen. Weitere Informationen zu diesem Film finden Sie im Internet unter rbb-praxis.de oder Sie schauen in den rbb-Text auf die Seite 380 oder wenden sich an unsere Zuschauerredaktion. Das war es von uns für heute. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Abend. Tschüss.